Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Wir sind zusammen zum letzten Teil, dem fünften Teil unseres Eheseminars. Es geht um Krisen in der Ehe. Bis jetzt haben wir ein bisschen davon gesprochen, welche Voraussetzungen eine Ehe haben sollte und was man da bedenken muss, was man auch durchaus noch bedenken kann, wenn man schon verheiratet ist. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr auf das Thema, wie ist das, wenn ich verheiratet bin und merke, dass es auch in der Ehe immer wieder Krisen gibt und Auseinandersetzungen gibt. Wie gehe ich damit um? Ich beginne mit einem Zitat aus einem lesenswerten, leider nicht mehr lieferbaren Buch, einem Eheratgeber von Sabine und Eckhard Vetter. Ich hatte es hier schon rumgegeben, das war das dünne Büchlein. Warum sagst du nichts, heißt das, und ist 1998 das erste Mal erschienen. Das gibt es noch antiquarisch, wer sich dafür interessiert. Da sind viele Beispiele abgedruckt, manches habe ich hier auch zitiert. Da schreibt die Frau Vetter Folgendes. Neulich fragte mich eine junge Frau, die seit 3 Jahren verheiratet ist, sag mal, wie lange dauert es eigentlich, bis man einander so gut kennt, dass solche Missverständnisse und Kommunikationsschwierigkeiten nicht mehr auftreten? Ich sagte ihr, in einer wachsenden, lebendigen Beziehung dauert das ein ganzes Leben lang. Aber in dieser Zeit dürfen wir die Phasen genießen, in denen wir gemeinsam Schritte gehen, die uns deutlich zueinander führen und die Partnerschaft schön und interessant machen. Damit sind wir bei unserem Thema, Krisen in der Ehe. Der erste Punkt ist, Unterschiede machen es spannend. Gott hat die Menschen, hatten wir vorhin schon mehrfach erwähnt, in 2 verschiedenen Geschlechtern geschaffen, nämlich als Männer und Frauen. Und da muss man heutzutage eine Fußnote dazu machen und sagen, das sind die beiden Grundtypen der Geschlechter. Es gibt statistisch gesehen nur wenige Ausnahmen davon, wo das Geschlecht bei bestimmten Menschen unklar zu sein scheint. Das weiß jeder Mediziner und Biologe schon immer. Daran ändert auch die gegenwärtig anhaltende Diskussion um Diversität und Transgender und was weiß ich alles nichts, dass Mann und Frau nach wie vor die Grundtypen sind und es eigentlich verschwindend geringe Zahlen sind, um die es da immer wieder geht bei Transgender oder eben Diversität. Ich glaube, in der Zeitschrift Pro war jetzt kürzlich mal eine Statistik abgedruckt, wo gesagt worden ist, dass man seit 3 oder 4 Jahren in Deutschland laut Gesetz ein drittes Geschlecht eintragen lassen kann beim Personenstand. Also außer männlich, weiblich, divers eintragen lassen kann. Das ist bisher in Deutschland in diesen 3 Jahren in 300 Fällen passiert. Das sind 0,0000, ich weiß nicht wie viel Prozent der Bevölkerung. Ja? Und da muss ich überlegen, ob wir deshalb die gesamte Verwaltung, sämtliche Computerprogramme und alles umkrempeln mussten, um diese Spalte noch einzuführen, damit das überall angegeben wird und bei jeder Bewerbung angegeben werden muss, ist die Frage. Man sollte Leute, die Probleme haben mit der Zuordnung zu einem bestimmten Geschlecht, deshalb nicht diskriminieren oder behindern oder sonst was, aber man muss es einfach nüchtern einstufen und sagen, es ist wirklich eine sehr kleine Minderheit, die nicht verachtet werden darf oder sowas, aber die auch nicht den Ton in der Gesellschaft angeben kann, weil es eben so wenig ist eigentlich. Gut, also wir gehen von diesen 2 Grundtypen aus. In einer Ehe leben 2 sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Das kann auf Dauer gut gehen, es kann aber auch schief gehen. Es kann schwierig sein. Es gibt von dem amerikanischen Komiker, Schauspieler oder was er gewesen ist, Woody Allen, gibt es einen schönen Spruch, der mal als Spruchkarte verbreitet worden ist. Leider habe ich alle schon verschenkt, sonst hätte ich euch jeden eine gegeben. Da steht drauf, die Ehe ist der Versuch, zu zweit mit Problemen fertig zu werden, die man alleine niemals gehabt hätte. Ist der Versuch, mit Problemen fertig zu werden, die man alleine niemals gehabt hätte. Könnt ihr euch gerne mal angucken oder abfotografieren. Die gibt es leider nicht mehr. Kann ich keine Werbung machen dafür. An dem Satz ist was Wahres dran. Ja? Aber andererseits ist es ja eben gerade der Unterschied zwischen diesen beiden Geschlechtern, der die Sache so spannend macht in einer Ehe. Wenn zwei völlig gleiche Persönlichkeiten und Charaktere zusammenleben würden, dann wäre das fürchterlich langweilig. Der Unterschied der Geschlechter ist sowas wie das Salz in der Suppe, das den Geschmack erst ausmacht. Das mal als erstes, das ist dieser schöne Satz von Woody Allen. Wir gehen zum zweiten Punkt weiter. Spannungen und Krisen sind normal in einer Ehe. Spannungen und Krisen sind normal. Junge Eheleute denken manchmal, wenn es zum Streit zwischen ihnen kommt, das sei die absolute Katastrophe. Und nicht wenige Paare gehen dann nach dem ersten großen Krach auseinander, weil sie angeblich nicht zueinander passen. Aber Spannungen gehören zu jeder Ehe dazu. Sie sind ganz normal. Sie sorgen für Abwechslung. Das ist ähnlich wie beim Wetter. Wenn ständig nur Sonnenschein herrschen würde, wäre das nicht nur langweilig, sondern auch für die Natur nicht gut. Regen, ja Sturm, wird gebraucht, auch wenn wir uns ihn nicht unbedingt wünschen. Streit in einer Ehe ist also nicht die Katastrophe, sondern der Normalfall. Es kommt allerdings darauf an, was wir daraus machen und wie wir damit umgehen. Wir müssen lernen, mit Spannungen und Krisen sinnvoll umzugehen. Bei einem Streit auseinanderzulaufen und gleich mal die Scheidung zu beantragen, ist keine Lösung. Das gleiche Muster wiederholt sich mit Sicherheit in der nächsten Beziehung. Am Ende halte ich alle Angehörigen des anderen Geschlechts für bösartig. Das kommt gar nicht so selten vor. Oder ich fange an mir selbst zu verzweifeln, weil ich mit keinem Menschen klarkomme. Trotzdem kann anhaltender Streit eine Ehe ernstlich gefährden. Ein sicheres Symptom für die Krise ist das Abbrechen der Kommunikation. Das erste Zeichen für eine schlechte Ehe sind getrennte Erkältungen, sagt man. Mal drüber nachdenken. Mit Kommunikation ist nicht nur das mündliche Gespräch gemeint, sondern auch die innere Nähe, die Harmonie zwischen den Partnern, das sich Verstehen auch ohne viele Worte. Und das geht schnell, dass das wegbricht. Die beiden geraten aneinander, aber der Streit wirkt nicht wie ein reinigendes Gewitter, nachdem die Atmosphäre wieder besser ist als zuvor, sondern der Konflikt schwelt weiter, wie ein Schwelbrand im Hintergrund. Jeder leichte Luftzug kann ihn wieder entfachen. Oder aber das Gespräch, der Austausch hört ganz auf. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Es ist alles schon gesagt und oft genug ausgesprochen worden. Man ignoriert den anderen einfach, soweit es geht, und lebt nur noch nebeneinander her. Das kann manchmal schlimmer sein als eine Scheidung. Es gibt von dem altlutherischen Theologen Werner Ehlert, der hat auch eine Ethik geschrieben, da gibt es den schönen Satz weiter in der Sexualethik, dass er sagt, wenn eine Ehe nur noch unter der Maxime des Gebotes der Feindesliebe geführt werden kann, dann ist manchmal eine Scheidung doch besser. Wenn man seine Ehe nur noch unter der Maxime, unter dem Maßstab der Feindesliebe, die uns geboten ist als Christen, führen kann, dann sieht es böse aus. Dann ist eigentlich nichts mehr da. Das Gegeneinander hat seine Auswirkungen. Das merkt man sehr schnell in einer Ehe, bis hinein in den körperlichen Bereich. Wenn das Gespräch nicht mehr funktioniert zwischen den beiden, dann klappt es gewöhnlich auch im Bett nicht mehr. Wo Paare nicht mehr miteinander reden, da stirbt die Liebe, sagt Sabine Vetter. Beide sind letztlich unbefriedigt und frustriert. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Der Teufel lässt sich die Chance nicht entgehen, am Ende einen Partner aus der Ehe ausbrechen zu lassen. Das kommt zu dem sogenannten Fremdgehen. Wir hatten kürzlich eine von den Abendvorlesungen, wo es um David und Batseba ging. Da habe ich das mal an einer Stelle noch ein bisschen als Erläuterung mit gesagt. Man muss beachten, in dieser Situation, in der David da ist, wo er dann die Bathseba zu sich holen lässt und so weiter und Ehebruch mit ihr begeht. Der Hintergrund für die Situation ist, dass er sich mit seiner Frau nicht mehr verstanden hat, mit der Michal. Und dass sich die beiden voneinander entfremdet hatten. Ja? Und deshalb kommt er offenbar auf diesen dummen Gedanken, fremd zu gehen und mit einer anderen Frau zu schlafen. Und so ist das auch in der Ehe. Man kann da nicht genug aufpassen. Der Teufel ist da ganz geschickt und gekonnt, wie er das einfädelt, dass wir die fehlende Befriedigung, die wir haben, und die Frustration dann versuchen, damit abzubauen, dass wir uns einen anderen Partner suchen, der uns gut findet, der uns schön findet, der uns gerne hat und so weiter. Was uns alles fehlt zu Hause. Vorsicht. Das Dritte. Mit den Unterschieden umzugehen lernen. Zwischen Männern und Frauen bestehen erhebliche Unterschiede. Diese gehen nicht nur auf Erziehungseinflüsse zurück, mal vom Körperlichen abgesehen, aber Erziehungseinflüsse oder Umweltprägungen, wie man oft gesagt hat. Die früher üblichen Klischees sind inzwischen längst überwunden und abgebaut. Es ist nicht mehr so, dass Jungs nicht weinen dürfen und Mädchen besonders fürsorglich sind und nur mit Puppen spielen oder sowas. Das sind alles Vorurteile von vorgestern. Mann und Frau sind offensichtlich aber von der Schöpfung her unterschiedlich angelegt, einfach unterschiedlich programmiert. Mal ein Beispiel erklärt, Frauen reden zum Beispiel gern über ihr Innenleben, über ihre Gefühle. Sie brauchen den Austausch mit Freundinnen, mit Kolleginnen und so weiter. Deshalb ist es auch nicht für sie gut, wenn sie lange zu Hause sitzen, eben schon wegen der kleinen Kinder, aber dann sollen sie doch bei Zeiten wieder wenigstens stundenweise arbeiten gehen, damit sie wieder diesen Austausch haben. Das möchten sie selber gern. Männer reden gewöhnlich zu wenig über sich selbst. Sie bemühen sich, nach außen hin eine coole Fassade zu wahren. Ständiges Fragen nach ihren Gefühlen sind aus der Perspektive der Frau verständlich, aber für den Mann, vom Mann werden sie als bedrängend empfunden. Wenn die Frau immer wieder fragt, Schatz, sag doch mal, wie du dich fühlst. Oder wie findest du denn das? Oder jenes oder sowas. Es geht vielen Männern auf den Senkel. Ja. Sie empfinden es als bedrängend, unter Druck gesetzt. Oder die meisten Männer sind direkt, knapp in ihrem Umgang, sachlich reden sie über Probleme. Sie denken vor allem logisch, schlüssig. Und suchen, wenn Probleme auftreten, sofort nach einer Lösung. Also wenn ein Problem da ist, dann das könnte man so machen oder so machen. Ja? Das ist so eine männliche Eigenart. Frauen denken eher intuitiv, gefühlsmäßig. Man sagt heute, aus dem Bauch heraus. Sie finden nicht selten die bessere Lösung als Männer, weil sie die Gesamtsituation wahrnehmen. Sie nehmen dabei gern Hilfe von außen in Anspruch. Sie gehen deshalb zum Beispiel auch lieber oder eher zur Eheberatung als Männer, weil sie Hilfe auch von außen annehmen, während Männer da sehr reserviert sind. Aus der Perspektive der Frau klingt das etwas so, mal zitiert bei der Frau Vetter, da sagt sie, ich fühle mich ganz elend. Alles steht herum, niemand räumt etwas weg. Ich bin die Einzige, die den Dreck wegmacht und sieht. Der Flur müsste von Schuhen befreit werden, der Mülleimer muss geleert werden. Wie soll ich das alles bloß schaffen? Der Ehemann steht daneben, hört sich das Klagelied an und ist sich auch nicht sicher, wie das alles zu schaffen ist. Diese Litanei, schreibt Frau Vetter, ist typisch Frau, um doch einmal in eine Schublade zu greifen. Sie könnte auch klipp und klar sagen, du Schatz, du tätest mir einen großen Gefallen, wenn du kurz mit anpackst, dann bin ich schneller fertig und wir können es uns gemütlich machen. Warum sind die meisten Frauen so hinten herum? Was steckt hinter dem Genörgel vieler Frauen? Gefühl, Anteilnahme, Fürsorge, Intuition, Sensibilität und Ähnliches gelten überwiegend als weibliche Eigenschaften und Grundbedürfnisse. Das bedeutet, dass Frauen unter sich es oft leichter haben, auf ein wie oben angestimmtes Klagelied entsprechend zu reagieren. Eine Frau weiß, was dahinter steckt, wenn ein solches Klagelied losgeht. Es ist der Wunsch nach Anteilnahme, nach Mitgefühl und Fürsorge. Eine Freundin würde also in dieser Situation antworten, ach du Ärmste, wie soll ich dir bloß helfen? Ich verstehe dich ja, ich fasse einfach mit an. Beim Mann ist das nicht angekommen. Aus Perspektive des Mannes ist das dann eher sarkastisch, wenn Heinz Erhardt, der Komiker, mal gesagt hat, das ist das Zitat erstmal und dann Heinz Erhardt hat das gesagt, Frauen sind Juwelen, man muss sie mit Fassung tragen. Ja. Juwelen sind Edelsteine, ja. Zum Beispiel Login erklären, ein Edelstein, der wird eingefasst in Gold oder was weiß ich oder sowas, ja, wieder am Ring getragen werden kann. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Ehemann kommt abends nach Hause. Das Erste, was er von seiner Frau hört, ist, stell dir mal vor, bei Kaufland gibt es Forelle im Angebot. Was sagst du dazu? Er, ja und? Sie, ist das alles, was du dazu sagen kannst? Er, was soll ich denn sonst sagen? Sie, na du wirst doch wohl mehr sagen können als ja und? Er, ich kann aber nicht mehr dazu sagen. Und so weiter. Das ist wieder zitiert bei Frau Vetter, die macht das sehr schön plastisch. Diese Frau beklagt sich anschließend bei ihrer Freundin telefonisch, dass sie einen redeunfähigen Mann hat, mit dem man über nichts sich unterhalten könne. Sie hat ein Redebedürfnis, das sie hinter einem indirekten Kommunikationsversuch verbirgt und der Mann bekommt ihn gar nicht mit. Das ist das Problem. Männer brauchen gewöhnlich Zeit zum Überlegen, daher ihr anfängliches Schweigen. Sie lassen sich nicht so leicht mit ihrer Meinung herauslocken. Sie neigen dazu, dann aber einsame Entscheidungen zu treffen. Frauen dagegen brauchen das Reden, um sich selbst über etwas klar zu werden. Sie suchen den Austausch mit anderen. Es führt nicht weiter, wenn beide Partner in ihrer Position unverrückt verharren. Sie müssen lernen, die ganz andere Grundstruktur oder Programmierung des anderen Geschlechts zu verstehen und zu akzeptieren. Die Frau sollte sich zum Beispiel bemühen, das Verhalten ihres Mannes zu verstehen. Sabine Vetter noch einmal zitiert. Das ist, glaube ich, auch noch mein Zitat. Das war das gerade hier. Hier kommt das her. Er als Mann braucht ihre Akzeptanz, die Akzeptanz seiner Frau und ihr Vertrauen. Dazu gehört, dass sie ihm das Gefühl gibt, dass er so angenommen ist, wie er ist. Es darf nicht Bedingung sein, dass er sich ändert. Die Frau sollte sich überlegen, welche Eigenschaften sie an ihrem Mann bewundert. Diese Dinge kann sie ihm sagen. Wenn er durch sie Ermutigung und Anerkennung seines Einsatzes bekommt, den er für sie und die Familie leistet, fühlt er sich wertgeachtet und geschätzt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie sollte ihm das Gefühl geben, dass er ihr Mann ist und nicht ihr großer Junge. Fürsorge kann hier auch zu weit gehen. Handelt es sich um einen schon von Natur aus eher verschlossenen Mann, dann kann sie ihn mit ihren übersprudelnden Gedanken eher noch verschlossener machen, als dass sie ihm nützt. Da sind vielmehr gute, durchdachte Gesprächsansätze angebracht. Auch das Schweigen an der richtigen Stelle will gelernt sein. Ein Mann nutzt das Schweigen zum Überlegen. Die Frau überlegt, während sie redet. Ob wir Frauen da nicht ein wenig von den Männern lernen könnten, fragt Frau Vetter. Zumindest muss man merken, dass es unterschiedlich ist. Fazit: Die erheblichen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind schon schwierig genug. Sie sind vom Schöpfer so vorgegeben. Wir können sie nicht einfach ändern, wie etwa das Gender-Mainstreaming-Programm meint. Aber wir dürfen davon ausgehen, dass sich Gott schon etwas dabei gedacht hat, dass er die beiden Geschlechter geschaffen hat und dass er sie so geschaffen hat. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, die Unterschiede nicht durch unsere Fehler noch zu verstärken. Wir sind nun einmal Sünder und brauchen täglich die Vergebung. Vertrauen wächst auch in der Ehe nicht automatisch. Jede Ehe ist ein Stück harter Arbeit. Vor allem Arbeit an uns selbst und weniger am anderen. Das ist ganz wichtig, dass man das sich vergegenwärtigt und weiß, Ehe ist ein Stück Arbeit, aber Arbeit an uns selbst, an mir selbst und weniger am anderen. Eine Ehe geht nach und nach kaputt, wenn wir sie einfach laufen lassen. Schon der Karikaturist Wilhelm Busch hat einmal gesagt, der liebe Gott muss immer ziehen, dem Teufel fällt es von selber zu. Es steckt Arbeit drin in einer Ehe. Jedes gute Gespräch, jede gemeinsam überwundene Krise sind eine Investition in die Zukunft unserer Ehe. Nächster Punkt. Wo liegen die Hauptfehler? Es gibt regelrechte Kommunikationskiller in Ehen. Das ist das, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Da ist als erstes zu nennen, das Ding an sich. Ein Kommunikationskiller ist zum Beispiel der Fernseher oder das Internet. Aber nicht der Fernseher an sich oder das Internet an sich, sondern wie wir damit umgehen. Das heißt, gelingt es diesem Gerät, jedes sinnvolle, tiefergehende Gespräch bei uns zu verhindern, dann ist es Kommunikationskiller. Das sollte man vermeiden und das kann man also schon, sollte man auch Kindern beibringen. Ich halte es nicht unbedingt für den besten Weg, Kindern Fernseher ganz zu verbieten und zu Hause keinen Fernseher zu haben, da gucken sie woanders. Und heutzutage gucken sie auf jeden Laptop das Gleiche, was andere gucken. Das kann man nicht mehr vermeiden. Man muss den Kindern bei Zeiten beibringen, wo der berühmte rote Knopf ist, ja, wo ich abschalten kann. Dass ich sagen kann, also gut, ja, wir haben jetzt einen Film angeguckt. Jetzt gucken wir nicht den zweiten und dritten Film auch noch an, der danach kommt, sondern hier wird mal abgeschaltet und jetzt reden wir mal drüber. Und dasselbe ist mit dem Ehepartner, ja, dass ich sage, dann sprechen wir mal drüber, was uns in dem Film gefallen hat oder nicht oder was weiß ich. Aber das Schlimmste ist, wenn das alles Gespräch tot macht und nur noch die Klotze läuft, ja, sozusagen. Auch das Hobby kann ein Kommunikationskiller sein. Aber auch hier nicht das Hobby an sich. Jeder Mensch sollte etwas haben, was er außerhalb von Beruf und Familie leidenschaftlich gern tut. Gefährlich für die Ehebeziehung wird es, wenn das Hobby meine gesamte freie Zeit auffrisst und damit jede gemeinsame Zeit mit meinem Partner verhindert. Ähnliches gilt für den Beruf. Auch er ist an sich gut und nötig. Aber er darf sich nicht so ausweiten, dass darüber hinaus keinerlei Freizeit mehr übrig bleibt. Und das gilt auch für den Beruf Mutter und Hausfrau. Selbst wenn ich als Mutter und Hausfrau zu Hause bin, sollte mich der Beruf nicht so gefangen nehmen, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für meinen Ehepartner habe. Ja? Sondern da müssen wir sehen, dass wir eine Lösung finden, dass da eben auch mal freie Stunden dabei herauskommen. Das muss nicht viel sein, aber überhaupt. Das zweite, Kommunikationskiller, Vertrauen ist unser kostbarster Schatz. Wenn unsere Ehe lebendig bleiben soll und wachsen soll, dann muss die gemeinsame Basis stimmen, das Vertrauen zueinander. Ich muss mich auf den anderen verlassen können. Die Ehe ist ein intimes Vertrauensverhältnis. Wenn sie richtig funktioniert, dann öffnet sich der Partner freiwillig für mich. Er liefert sich mir damit aus. Nicht nur, dass ich ihn ganz ohne Hüllen ansehen darf. Nein, ich bekomme auch tiefen Einblick in seine Seele. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Ein solches Vertrauensverhältnis kann nur wachsen und bestehen bleiben, wenn Offenheit und Ehrlichkeit zwischen den Partnern bestehen. Wenn ich meinem Ehepartner wichtige Dinge, die uns betreffen, vorenthalte, sabotiere ich die Vertrauensbasis. Das gilt natürlich nicht für die Weihnachtsüberraschung. Ja? Die muss ich meinem Ehepartner nicht verraten. Die kann ich auch mal bis Weihnachten warten. Ja? Das gilt auch nicht für betriebliche Geheimnisse. Kann sein, dass ich in einer Firma arbeite, wo es das gibt, wo ich das nicht zu Hause erzählen kann. Oder als Pfarrer geht mir das so, dass ich über Seelsorgegespräche nicht mit meiner Frau reden kann, weil das eine Sache unter vier Augen ist. Ja? Da gilt das nicht. Aber sonst sollte ich keine Geheimnisse vor meinem Ehepartner haben und ihm irgendetwas verschweigen oder vertuschen oder was weiß ich. Wenn ich meinem Partner hintergehe, ihn belüge, wenn ich intime Beziehungen außerhalb meiner Ehe eingehe, dann zerstöre ich die Vertrauensbasis unserer Ehe. Die vielen Scheidungen von heute sprechen da eine deutliche Sprache. Da wird immer gesagt, ja, wir führen eine offene Ehe und jeder kann ja machen, was er will und so weiter. Und dann ist es selbst in Filmen zu merken, dass das in der Regel in die Hose geht und dass dann hinterher doch irgendwelche Eifersucht und Spannung und Neid und sonst was zu Mord und Totschlag führen. Wir leben in einer Umwelt, in der die eheliche Treue pausenlos verunglimpft und lächerlich gemacht wird. Fast alle Filme, Romane, Zeitschriften und so weiter, im Internet, alles lebt heute von der Verherrlichung des Ehebruchs. Auch das Internet leistet einen wichtigen Beitrag dazu. An dieser Stelle ist Vorsicht geboten. Wir müssen wachsam sein, damit wir uns nicht zur Unkeuschheit und Untreue verleiten lassen. In der Bibel werden wir immer wieder aufgefordert, vor der Sünde der Unzucht zu fliehen. 1. Korinther 6 beispielsweise. Unzucht, was Luther mit Unzucht übersetzt, ist Porneia im Griechischen. Das ist alle Sexualität, die außerhalb der Ehe gelebt wird, im Gegensatz zur Ehe gelebt wird und praktiziert wird. Das klingt nicht sehr heldenhaft, wenn man vor der Sünde fliehen soll. Aber das ist ganz realistisch gesehen, dass wir der Versuchung nur schwer widerstehen können. Wer sich in die Gefahr begibt, kommt darin um, sagt das Sprichwort. In solchen Situationen sollten wir uns vor Augen halten, was etwa Josef gegenüber Potiphars Frau sagt, als sie ihn verführen will. Wie sollte ich ein so großes Übel tun und gegen Gott, nämlich gegen sein Gebot, sündigen und Ehebruch begehen? Das sollte uns eine Warnung sein, die wir uns da vor Augen halten. Wenn ich im Sommer ein Lagerfeuer anzünde, dann muss ich darauf achten, dass die Feuerstelle mit Steinen eingefasst ist, damit sich das Feuer nicht ungewollt ausbreitet und einen Flächenbrand auslöst. Auch unsere erotische und sexuelle Liebe kann brennen wie ein Feuer. Gott hat uns dafür die Ehe als schützende Feuerstelle gegeben. Wenn wir außerhalb davon zündeln, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir bei uns selbst und bei anderen einen fürchterlichen Schaden anrichten. Wir gehen weiter, worauf wir im Einzelnen achten sollten oder können. Ein paar Faustregeln noch zum Schluss. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Kommt da noch was? Ja, hier. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. In der Ehe werden wir leicht, bequem und maulfaul. Solange alles funktioniert, lassen wir es laufen. Das stumpft ab. Wir sollten uns nicht nur einmal im Leben sagen, als Ehepartner, dass wir einander lieb haben. Das muss übrigens nicht nur in Worten geschehen. Das kann auch und auch nicht bloß durch Blumen, sondern das kann auch durch einfache Gesten geschehen und Dinge, die wir tun. Dazu nochmal eine kleine Geschichte aus der Eheberatung von Ruth Heil, die ja eine Reihe christlicher Bücher geschrieben hat, zu Ehethema zum Beispiel. Sie schreibt da in einer Geschichte, vor mir saß eine verzweifelte Frau. Sie konnte mit diesem Mann nicht mehr leben. Seit 22 Jahren verheiratet. War er immer korrekt und angepasst gewesen, hatte sein Geld nach Hause gebracht, nie eine Affäre gehabt. Aber sie war es leid, die Wäsche zu waschen, Essen zu kochen, mit ihm zu schlafen, ohne dass er je sagte, dass er sie liebte. Sie wollte, sie musste aber wissen, ob er sie liebte. Immer wenn sie ihn danach fragte, bekam sie eine barsche Antwort, dass sie das ja wohl wisse. Nein, unter diesen Umständen kann ich nicht mehr mit ihm weiterleben, sagte die Frau zu mir. Ich spürte ihre Bitterkeit, schreibt Frau Heil, ihre Verzweiflung, ihren inneren Hilfeschrei nach Liebe. Und doch ahnte ich auch, dass dieser Mann, mit dem sie verheiratet war, sie ebenfalls liebte. Nur, dass er seine Liebe so ganz anders ausdrückte, als sie es verstehen und annehmen konnte. Vorsichtig versuchte ich, ihr das klarzumachen. Aber sie wollte es nicht hören. Ihre Liebe war zu sehr verletzt durch das Defizit, dass sie dadurch fühlte, dass er das Wort Liebe nie aussprach. Ich konnte sie nicht davon überzeugen, dass es wirklich Liebe war, warum ihr Mann zu ihr hielt und dass er das nicht nur als Bequemlichkeit tat. Schließlich sagte ich zu ihr, bis zu unserem nächsten Gespräch möchte ich Ihnen eine Aufgabe stellen. Und ich überreichte ihr ein leeres Blatt Papier. Schreiben Sie eine Liste über die Dinge, die Ihr Mann für Sie im Alltag übernimmt. Fast wütend verließ sie den Raum. Ich war mir nicht sicher, ob sie am nächsten Termin bei mir wieder erscheinen würde. Aber sie kam. Verschämt holte sie das Blatt heraus, das starke Gebrauchsspuren aufwies. Denken Sie, erzählte sie mir, kurz nach unserem letzten Gespräch bei Ihnen wurde mein Mann krank. Das Toilettenpapier war das erste, bei dem ich mir bewusst wurde, dass mein Mann immer für das Auffüllen gesorgt hatte, ohne Worte zu machen. Dann blieb ich auf der Straße mit dem Auto stehen und musste eine Werkstatt aufsuchen. Wie sich herausstellte, lag es daran, dass kein Benzin im Tank war. Ich hatte mich nie darum gekümmert. Als nächstes gingen mir die Schecks aus, das ist schon ein bisschen her. Ich merkte, dass ich nicht einmal wusste, wie man eine Rechnung bezahlt. Ich schrieb all diese Dinge auf und ging mit dieser Liste ins Krankenhaus. Dort las ich sie meinem Mann vor. Er sagte nichts dazu. Aber ich sah das erste Mal in unserem langen Ehejahren Tränen in seinen Augen. Da begriff ich, dass er all das ohne Worte aus Liebe zu mir getan hat. Mein Fazit, schreibt Frau Heil, Dank ist der Ausdruck, mit dem wir kundtun, ich schätze, was du für mich tust. Wer anfängt, Danke zu sagen, bekommt immer mehr Grund dazu. Es ist ganz wichtig, dass wir anerkennen, was der Ehepartner für uns tut. Wenn wir ihn auch für scheinbar ganz Selbstverständliches loben und ihm das sagen, dann entsteht eine andere Atmosphäre zwischen uns. Dann sind wir weniger frustriert. Dann stimmt die Frau nicht so oft ihr Klagelied an und der Mann verdrückt sich nicht von zu Hause, indem er zum Fußball oder in die Kneipe geht. So nach dem Motto, ich gehe nur mit dem Hund mal kurz runter und dann ist er die nächsten 3 Stunden nicht da. Ja. Nimm dir Zeit und nicht das Eheleben. Oft stirbt unsere Kommunikation aus Mangel an Zeit. Gewiss hat jeder reichlich zu tun, heute mehr denn je, im Arbeitsprozess oder auch als Mutter zu Hause, trotz aller technischen Haushaltgeräte. Da kommt nicht selten die Zeit zu zweit zu kurz. Die Ehe ist eine Zweierbeziehung. Was machen wir daraus? Oft genug haben Eltern nicht einmal im Bett Zeit füreinander, weil die halbe Kinderschar dort versammelt ist. Es gibt Leute, die sagen, Kinder im Ehebett sind das beste Verhütungsmittel. Es kommt darauf an, dass wir uns Zeit füreinander nehmen. Das kostet einige Mühe und Beharrlichkeit. Das klappt sicher nicht jeden Tag. Aber wir können uns vornehmen, immer wieder einmal einen gemeinsamen Abend zu verbringen, zusammen essen gehen, ins Kino, ins Konzert. Das ist gerade bei gestressten Eltern mit Kleinkindern dringend nötig. Hier sind Freunde und Verwandte als helfende Babysitter gefragt. Durch solche Hilfen können wir zum Gelingen von Ehen beitragen. Und als Unverheirateter kann man dabei jede Menge lernen im Umgang mit kleinen Kindern. Ist uns das bewusst? Wenn es um den Austausch mit dem Partner geht, kommt natürlich viel auf die Situation an. Noch einmal zitiert bei Frau Vetter. Vielleicht kennen Sie das, schreibt sie. Da hat man als Frau den ganzen Tag mit den kleinen Kindern verbracht, hat bereits das Gefühl, dass das Babygeschrei und Kleinkindergebrabbel scheinbar die einzigen menschlichen Ausdrucksformen sind. Da kommt endlich Ihr Mann nach Hause. Sicher, er ist abgearbeitet, möchte gern etwas Ruhe, freut sich aber auch auf Sie und auf die Kinder und bemüht sich, das zum Ausdruck zu bringen. Und was tut man dann als Frau? Da fällt einem dann nichts anderes ein, als den gesamten aufgestauten Wortschatz, der sich den Tag über angelagert hat, auf einmal über den Mann auszugießen, ihm sämtliche Kleinigkeiten des Tages zu unterbreiten, in Klammern, und dann hat er wieder einmal alles ausgespuckt, genau auf meine Hose, sodass ich mich zum vierten Mal umziehen musste. Und die Kleine hat die ganze Zeit geschrien, du glaubst gar nicht, wie, in welcher Lautstärke. Es wundert mich, dass niemand von den Nachbarn sich beschwert hat. Und dann hat noch das Telefon geklingelt. Ich konnte aber beim besten Willen nicht rangehen. Was hätten die denken sollen bei dem Krach? Was sagst du dazu? Du sagst nichts? Was hättest du getan? Warum sind diese Tage so anstrengend? Sag doch mal was. Und dann reagiert man gekränkt, weil er es nicht schafft, sich zu einem angeschnittenen Problem zu äußern. Und Frau Vetter schreibt weiter, ich habe dabei erst allmählich gelernt, dass das Schweigen meines Mannes nichts damit zu tun hat, dass er etwa kein Interesse an meinen häuslichen Schwierigkeiten hat, sondern dass es einfach nicht die richtige Art war, ihn zur Offenheit zu ermutigen. Weder der Rahmen noch die Situation noch die Stimmung waren dazu angetan, einander durch Zuhören oder Reden näher zu kommen. Es kommt auf die Situation ein bisschen an. Gelingt es uns, auch unter Stress, den anderen zu verstehen und gemeinsam nach Lösungen für Schwierigkeiten zu suchen? Und damit sind wir beim nächsten. Es ist ein biblisches Motiv, das bei Jakobus 1 einmal heißt, jeder sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Oft laufen die Konflikte in unseren Ehen nach einem festen Ritual ab. Eine Seite ist verärgert, beleidigt und greift den anderen mit übertriebenen Darstellungen an. Der Partner lässt sich provozieren und schlägt mit der gleichen Waffe zurück. Am Ende wird es oft auf beiden Seiten laut und die Türen knallen. Das ist menschlich. Auch wir Christen sind leider noch Sünder und haben den alten Adam in uns. Aber wir sollten dem Teufel nicht die Freude machen, dass er auch noch triumphieren kann. Wir müssen gerade in der Ehe lernen, ernsthaft aufeinander zu hören. Wir lassen uns viel zu leicht erbittern. 1. Korinther 13, Hohenlied der Liebe, heißt es mit Recht, sie lässt sich nicht erbittern. Es ist mühsame Arbeit, herauszufinden, warum der Partner so denkt und handelt. Es verlangt unendlich viel Geduld und Demut, den Fehler nicht immer nur beim anderen zu suchen, sondern zuerst bei sich selbst. Eine wichtige Erkenntnis dabei ist, dass Eheleute nicht immer zusammen sein müssen und nicht alles gemeinsam tun müssen. Vor allem in den ersten Ehejahren neigen wir im Überschwang unserer Gefühle dazu, uns förmlich an den anderen zu klammern. Da besteht die Gefahr, dass wir ihn erdrücken. Auch wenn wir keine Geheimnisse voreinander haben und ein Fleisch sind, bleiben wir doch zwei verschiedene Menschen. Es ist deshalb wichtig, dass ich dem Partner so viel Freiraum lasse, damit er sich als Persönlichkeit entfalten kann. Wir müssen nicht beide das gleiche Hobby haben, aber wir sollten das Hobby des anderen achten und uns über seine Begeisterung dafür freuen können, auch wenn es nur Fußball ist. Entscheidend ist, dass unser Hobby nicht zum Götzen wird und unsere Ehe zerstört. Das ist, als ich noch jünger verheiratet war, hat mir das mal jemand Älteres gesagt. Das war interessanterweise der Rechtsanwalt Willkommen aus Berlin, den der Armin Buss kennt. Der hat mir mal bei einer Sitzung, einer Sitzungspause gesagt, erzählt von seiner Frau und sagt, wir haben gelernt, dass man dem Ehepartner Freiraum geben muss. Da habe ich mich damals drüber gewundert und gesagt, ja, das heißt Freiraum. Ja. Konnte ich nicht so richtig damit was anfangen. Ich habe es dann im Laufe der Jahre gelernt. Das ist wirklich so. Man darf den anderen nicht zu sehr auf die Füße treten, sondern man muss ihm auch mal die Leine ein bisschen locker lassen. Ja. Er muss auch mal was tun können, wo man nicht ständig als Kontrolle daneben steht oder zugucken muss. Man hat sein eigenes Hobby und da trifft sich auch mal mit Freundin die Frau oder was weiß ich. Warum denn nicht? Da muss ich nicht immer dabei sein. Ja, also ein bisschen Abstand lassen kann nicht schaden. Habe ich erst später verstanden. Das nächste, das ist das vorletzte. Hüte deine Zunge, dazu gehört dieser schöne Spruch. Der Jakobusbrief redet im dritten Kapitel davon, dass die Zunge eines unserer kleinsten Glieder ist im Körper aber den größten Schaden anrichten kann. Nichts auf Erden ist so schwer zu halten wie der Mund. Da ist was dran. Je enger Menschen miteinander verbunden sind, je dichter sie zusammenleben, umso besser kennt man den anderen und umso besser weiß man, wie man ihn verletzen kann. Das wird sicher jeder bestätigen können, der verheiratet ist. Man kennt den anderen sehr genau, man weiß aber auch ganz genau, wie man ihn mit ein paar Worten oder mit einem Wort das Messer im Bauch haben kann. Ja. Durch unser Wort können wir innere Wunden anrichten, die nur langsam heilen, manchmal erst nach Jahren. Eigentlich brauchten wir alle einen Waffenschein für unsere Zunge. Das ist leider so. Sabine Vetter rät in ihrem Buch, vor der Inbetriebnahme des Mundwerkes bitte das Gehirn einschalten. Wir sollten manchmal vorher überlegen, was wir da sagen. Aber es rutscht uns dann doch raus. Ein letzter Rat oder Tipp. Keiner hat gern den schwarzen Peter. Als Sünder neigen wir Menschen leider dazu, den Fehler immer zuerst bei anderen zu suchen. Jesus erklärt es am Gleichnis vom Splitter und Balken im Auge, Matthäus 7. Indem wir den anderen beschuldigen, versuchen wir, uns selbst zu entlasten. Angriff ist bekanntlich die beste Verteidigung. Aber wir sollten beachten, dass beim Ausstrecken des Zeigefingers, der auf den anderen zeigt, immer drei Finger zurückweisen auf uns selbst. Hier ist mehr Dreck am Stecken, ja, als da. In der Ehe müssen wir lernen, dass nicht jede falsche Reaktion meines Partners ein persönlicher Angriff auf mich ist. Wenn meine Frau ihre Sorgen vor mir ausschüttet, ist das keine Erpressung, sondern ein Hilferuf. Wenn der Mann zum Wortschwall seiner Frau zunächst schweigt, ist das nicht ein Zeichen von Missachtung, sondern könnte daran liegen, dass er sich überfordert fühlt und nicht gleich eine Lösung parat hat, wo der Mann doch eigentlich gerne nach Lösungen sucht, nach schnellen Lösungen. So groß sind die Probleme vielleicht. Psychologen sagen uns, dass in Konfliktsituationen Ich-Botschaften besser ankommen als Du-Botschaften. Da kann man etwas lernen, denke ich. Man sollte zum Beispiel eben nicht sagen, immer kommst du so spät nach Hause, nie hältst du dich an die Abmachungen. Das ist eine Du-Botschaft und ein Angriff auf den anderen. Man kann es auch anders formulieren und sagen, ich habe mir Sorgen gemacht. Ich hätte mich über einen Anruf von dir gefreut. Da ist das Gleiche gesagt, aber anders formuliert, nämlich als Ich-Botschaft und verhindert die ärgerliche Reaktion des anderen, weil ich ihn nicht angegriffen habe. Und trotzdem versucht habe, ihm deutlich zu machen, dass mir das Sorgen gemacht hat und ich darüber nicht erfreut war. Gut, wir eilen zum Schluss. Im vierten und fünften Teil hatten wir davon gesprochen, dass die Ehe ein Geschenk des Schöpfers für uns Menschen ist, für alle Menschen. Wer die Bibel kennt, der erfährt dort noch einiges zusätzlich darüber, wie Gott sich das Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt. Als Christen haben wir anderen Menschen diese Erkenntnis voraus. Wir wissen, dass gerade auch Liebende von der Vergebung leben, wie es Hausmann sagt. Darin können wir und sollen wir uns ein Leben lang bewähren. Und haben anderen Menschen in dieser Erkenntnis etwas voraus, dass wir sagen können, das zeigt uns die Bibel, das wissen wir. Bei allen Spannungen und Konflikten in unseren Ehen wollen wir das im Blick behalten. Weil uns Gott durch Christus alle unsere Schuld vergibt, können auch wir über den Schatten unseres alten Adams springen und unseren Partner vergeben. Auch wenn er uns verletzt oder beleidigt hat. Keiner von uns möchte doch am Ende wie der Scheichsknecht dastehen in Matthäus 18, der wegen einer lächerlich kleinen Schuld ein Riesenfass aufmacht, nachdem er selbst eine Riesenschuld vergeben bekommen hat. Wenn wir das im Blick behalten, lernen wir dankbar mit unserer Ehe und unserem Partner umzugehen und Gott für beides zu danken. Vielleicht so, wie es Matthias Claudius, der Dichter von Der Mond ist aufgegangen, einmal zu seiner Silberhochzeit schön formuliert hat mit diesem Gebet oder Spruch. Ich danke dir, mein Wohl, mein Glück in diesem Leben, sagt er seiner Frau. Ich war wohl klug, dass ich dich fand. Doch ich fand nicht. Gott hatte ich mir gegeben. So segnet keine andere Hand.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de